Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Wir machen es nicht oft, aber heute machen wir es. Wir sprechen über Popmusik in Kultur heute, denn die ist das Genre von Celeste, einem jungen Mädchen, das zuerst den Aufstieg und dann den Absturz als Popstar erlebt. Und zwar in dem Film Vox Lux von Brady Corbet. Heute läuft er in den Kinos an. Dann fragen wir, was der große Umbruch des Jahres 89 für die ostdeutsche Kunst bedeutet hat. Das ist nämlich das Thema einer Ausstellung in Leipzig und deshalb auch ein Thema bei uns. So wie das Wohnraumdilemma in Deutschland. Keine Stadt schafft es nämlich, so viel neu zu bauen, wie eigentlich nötig ist. Dazu ein Kommentar. Doch erst einmal soll es um das gute alte Es war einmal gehen. Um das Vorlesen, ohne dass die Chancen, selbst einmal zum Vielleser zu werden, gegen Null gehen. Gemütlich aneinander gekuschelt, der Stimme von Mama, Opa, Tante oder Babysitter zu lauschen, die Forschung bestätigt es, das ebnet den Weg zum Dasein als Leseratte. Die Stiftung Lesen macht sich stark dafür mit einer Vielzahl von Programmen zur Leseförderung, erntet jetzt aber, und zwar nicht zum ersten Mal, heftige Kritik für das Wie und das Mit Wem einer Aktion. Zum Weltkindertag im September wollen die Stiftung Lesen und der Internethändler Amazon 1 Million Märchenbücher verschenken. Darin 11 Märchen der Brüder Grimm und eine Handvoll neugeschriebener Geschichten. Verteilt werden sollen diese Gratisbücher von den Buchhandelsketten Thalia und Hugendubel. Insbesondere der Börsenverein des Deutschen Buchhandels schlägt Alarm. Er vertritt die Interessen der Verlage und des Buchhandels in Deutschland. Alexander Skipis ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Erreicht haben wir ihn im Urlaub, wo das Mobilfunknetz nicht von allerbester Qualität war. Das als kleine Warnung vorab, also Ohren auf. Was ist so schlimm daran, habe ich ihn gefragt, dass ein großer Spieler des Buchmarktes sich gemeinsam mit der Stiftung Lesen für Kinder engagiert, bei denen das Lesen und das Vorlesen womöglich nicht Teil des Familienalltags ist.
Das ist ja gerade das, was so sympathisch herüberkommt für die gerade Kinder, die nicht so viel mit dem Lesen zu tun haben und dafür etwas tun. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings die deutsche Buchbranche, und dafür steht der Börsenverein des deutschen Buchhandels, setzt sich ein für einen vielfältigen und qualitätsvollen Markt. Es ist unser Anliegen, einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen einer Gesellschaft zu leisten. Und in so einer Situation ist eine Aktion wie diese, ich werte das einfach als eine verkappte Marketingaktion, vor allen Dingen des großen Internetbuchhändlers Amazon, um an Daten von Kunden zu kommen und entsprechend sein Geschäft auszuweiten. Das Entscheidende ist, dass die Strategie von Amazon die ist, als einziger Intermediär zwischen Leser und Autor aufzutreten. Also im Grunde genommen, das ist genau die Strategie, die Amazon fährt. Sie möchte gerne die Verlage und natürlich auch die Buchhandlungen vom Markt verschwinden sehen. Und deshalb ist es natürlich sehr bedauerlich, dass die Stiftung Lesen, dessen Gründungsmitglied übrigens der Börsenverein war, sich praktisch zum Steigbügelhalter einer solchen Strategie macht. Da muss man zweimal drüber nachdenken, ob man diese gesamten kleinen und mittleren Buchhändler außen vor lässt. Denn diese sind die, die die wahre Leseförderung in Deutschland machen, jeden Tag in den Buchhandlungen, in den Schulen, und sie dabei außen vor zu lassen und sie überhaupt nicht zu berücksichtigen, ja noch nicht mal zu fragen, das ist schon ein starkes Stück.
Deswegen haben Sie auch gesagt, dass wir das zum Anlass nehmen werden, unsere Mitgliedschaft bei der Stiftung Lesen zu überprüfen.
Der Buchhandel, den der Börsenverein des deutschen Buchhandels vertritt, der ist ja nicht ganz außen vor gelassen, denn die Buchhandelsketten Thalia und Hugendubel, die auch zu Ihnen gehören, zum Börsenverein des deutschen Buchhandels, die sind ja schon dabei. Also der stationäre Buchhandel wird ja nicht komplett außen vor gelassen.
Nein, er wird nicht komplett außen vor gelassen, aber es sind zwei große Buchhandelsketten da. Wir stehen allerdings vor allen Dingen auch für die Qualität und Vielfalt im Markt. Das heißt, die vielfältigen, vor allen Dingen kleinen und mittleren Buchhandlungen, die in der Regel auch die sind, bei denen Bücher, neue Autoren entdeckt werden, die ein hohes Beratungsgeschäft leisten und vor allen Dingen in Leseförderung, all die bleiben außen vor. Das ist genau der Punkt, den wir kritisieren.
Keiner verbietet Ihnen aber ja, dass der stationäre Buchhandel, die kleinen Buchhandlungen, so eine Aktion auch gemeinsam auf die Beine stellen.
Das wäre durchaus möglich.
Kann Amazon überhaupt irgendwas richtig machen in Ihren Augen, oder ist schon die pure Existenz quasi die Provokation?
Nein. Überhaupt nicht. Wir sind sehr dafür, dass es Wettbewerb im Markt gibt. Der hat uns letztendlich groß gemacht. Deutschland ist der zweitgrößte Markt der Welt und ein Vorbild weltweit. Aber es geht halt schon darum, dass wir genau diese filigrane Struktur erhalten. Und das ist eben das erklärte Ziel von Amazon, das eben nicht zu erhalten. Ich zitiere Jeff Bezos, der gesagt hat, Verlage muss man jagen, Gazellen. Das heißt nichts anderes, als er sie gerne alle vom Markt hätte. Und deshalb ist Amazon für uns ein Player in diesem Markt, den wir mit allen Mitteln bekämpfen.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie vom Börsenverein jetzt überdenken, die Mitgliedschaft im Stifterrat der Stiftung Lesen, die sich eben stark macht für die Leseförderung, zu überdenken. Ist das verhältnismäßig oder kann man nicht vielleicht sogar sagen, Sie schießen hier mit Kanonen auf Spatzen?
Nö, ich halte das absolut für verhältnismäßig, weil es nicht der erste Fall ist. Es hat in der Vergangenheit, und dann spreche ich vielleicht von den letzten 10, 15 Jahren, immer wieder Aktionen gegeben, die am Buchhandel vorbei geplant worden sind. Das haben wir auch oft zwischen der Stiftung Lesen und dem Börsenverein besprochen, aber letztendlich nicht wirklich eine Besserung herbeiführen können. Und insofern muss ich ehrlich sagen, kritisieren unsere Mitglieder den Börsenverein zu Recht. Auch wenn wir die Stiftung Lesen aus sicherlich guten Gründen mitgegründet haben, muss man sagen, dass die Strategie der Stiftung Lesen mit unseren Zielen kaum noch vereinbar ist. Und deshalb werden wir das Ganze in Ruhe überdenken und eine Entscheidung treffen.
Das plant Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, den wir akustisch nicht perfekt per Telefon im Urlaub erreicht haben. Auf den Kultur-Heute-Seiten des Deutschlandfunks im Netz können Sie unser Gespräch über das Märchenbuch von Amazon und Stiftung Lesen auch nochmal nachlesen. Märchenhaft muten auch stets die Geschichten vom rasend schnellen Erfolg eines jungen Talentes an. Kinderstars oder auch Wunderkinder, sie genießen oder besser gesagt, sie genießen nicht immer die große Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird. Brady Corbet war so ein gefeierter Kinderdarsteller. Erst spielte er in US-Fernsehserien, aber bald schon arbeitete er mit den großen Regienamen des europäischen Autorenkinos. Mit Lars von Trier zum Beispiel oder mit Michael Haneke. Wer früh anfängt, kann auch früh wieder das Fach wechseln. Und so saß Brady Corbet mit Ende 20 auf dem Regiestuhl selbst und kurz darauf mit seinem Debütfilm beim Filmfestival in Venedig. Heute läuft sein zweiter Kinofilm bei uns an. Vox Lux, zu Deutsch Die Stimme des Lichts. Dieser Film erzählt von Karriere und Nicht-Karriere einer Popsängerin. Rüdiger Suchsland hat ihn gesehen.
Eine Passionsgeschichte. Nur knapp überlebt ein junges Mädchen mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung ein Highschool-Massaker. Doch zugleich wird sie dadurch über Nacht berühmt. Weil sie das Certain Something hat, das gewisse Etwas, wird Celeste zum Star. Danach suchen sie ihre inneren Dämonen über ihre gesamte Karriere heim. Sie ist schüchtern, aber entschlossen, zu rein für diese Welt und schon von ihrem Namen her ein himmlisches Geschöpf. Der amerikanische Regisseur Brady Corbet beschreibt die Geburt der Popkultur aus dem Highschool-Massaker. Genau genommen sogar die Entstehung unseres ganzen Zeitalters. Er zeigt die Folgen von Radikalindividualisierung und Reaganomics. Dieser Film ist, wie seinerzeit sein Regiedebüt Childhood of a Leader, ein geschichtsphilosophisches Porträt der geistigen Situation der Gegenwart. Der Film macht die apokalyptische Signatur der Zeit spürbar. Celeste steht in der Öffentlichkeit, im Zentrum der PR-Gesellschaft. Sie gibt Interviews, die aus dem Leim gehen, in denen sie aber auch viele kluge Sachen sagt. Stilistisch ist Vox Lux sehr virtuos. Die Einflüsse von Michael Hanekes kühler Rationalität und von Bertrand Bonellos Ästhetizismus sind unübersehbar, von beider faszinierter Verachtung der Popkultur. Inhaltlich ist Vox Lux zum Teil pure Satire, dann wieder ein Gesellschaftskommentar. Vor allem ist dies auch ein Trip. Wie Corbets erster Film ist dies ein labyrinthisches Konstrukt aus Verweisen, das fiktionale Figuren mit historischen Fakten und Schlüsselereignissen aufs Eleganteste kombiniert, sie zu deren Augenzeugen macht. So kreiert der Film die albtraumhafte Version des gegenwärtigen Star-Zirkus. I keep feeling like big moments get stolen away from me. Im Zentrum als Celeste steht Natalie Portman, eine Darstellerin, die als Kinderstar begann und ihre sehr eigenen persönlichen Erfahrungen und die entsprechende Glaubwürdigkeit in die Rolle einfließen lässt. Vox Lux zeigt, was Starsein bedeutet. Der Starbetrieb ist ein vampirischer Betrieb. Stars wie Celeste sind Täter und Opfer zugleich. Und der Film dringt hinter die Klischees vom kleinen, unschuldigen, verlorenen Mädchen, das angeblich in den Starkörper eingeschlossen ist. Nichts wäre weniger wahr. Celeste, und nicht nur sie, ist ein Little Lost Girl, aber auch ein hoffnungsloser Fall. In ihr, und nicht nur in ihr, steckt nicht ein anderes, besseres Ich, sondern womöglich nichts. Kurz vor Schluss, kurz vor dem großen Konzert, das Celeste in roboterhafter Perfektion in Vox Lux gibt, sieht man, wie sich das private Wrack in einen Star verwandelt. Man sieht alles, die Hysterie, den Stress, die Drogen und das Zusammenreißen. Dieses Zusammenreißen in der Öffentlichkeit ist die entscheidende Erfahrung, die Vox Lux vermittelt. Der Kontrast zwischen dem Auftritt in der Öffentlichkeit und dem Abgrund des Privaten. Und der hauchdünne Firnis, der das eine vom anderen trennt. Corbet ist ein Filmemacher voller Ambitionen und von enormem Selbstvertrauen. Er denkt in Bildern und er denkt genau. Seine Frage lautet, was heißt es, ein Star zu sein? Was sind Stars? Die Wege zum Ruhm sind hier das Gegenteil aller idealisierten, religiös grundierten Idee vom Künstler als reinem Helden. Für Corbet ist Kunst korrupt und ein von allen Lastern infizierter Spiegel der Dekadenz unserer Zeit. Die allerdings zeigt er in schillernder Pracht.
Jubel für Celeste, die Hauptfigur in Brady Corbets Film Vox Lux, der heute bei uns in die Kinos kommt und vom Aufstieg und Fall eines Popstars erzählt. Eine Geschichte, eigentlich wie gemacht für unsere derzeitige Gesprächsreihe in Kultur heute. Wendepunkte lautet der Titel für ganz unterschiedliche Interviews, die wir in diesen Sommerwochen führen. Gestern zum Beispiel, da ging es um Kunst aus Ost- und Westdeutschland. Unsere Gesprächspartnerin, die Direktorin des Dresdner Albertinums, Hilke Wagner. Und die hob einen Wendepunkt in der westdeutschen Kunstrezeption hervor.
Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass das Interesse an ostdeutscher Kunst jetzt gerade mal beginnt.
Jetzt, 30 Jahre nach der sogenannten Wende. Wer seine Kenntnisse aufbessern will, kann das derzeit im Museum der Bildenden Künste in Leipzig tun. Dort nämlich ist die Ausstellung Point of No Return zu sehen. Und die geht der Frage nach, wie die Jahre 89-90 in der ostdeutschen Kunst möglicherweise vorausgeahnt und verarbeitet wurden. Kuratiert wurde sie von zwei ehemaligen, sagen wir, Opponenten, Paul Kaiser und Christoph Tannert. Lange Jahre pflegten sie ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die deutsch-deutsche Kunst. Unser Kritiker Carsten Probst hat sich Point of No Return angesehen und mit beiden gesprochen, zunächst mit Christoph Tannert.
Paul Kaiser und ich haben uns ja gute 30 Jahre lang behagt. Wir sind ja doch aus verschiedenen Stellen, verschiedenen Generationen, könnte man fast sagen. Und für mich besteht die Besonderheit dieser Ausstellung darin, dass sie Dinge zusammenbringt, die auch von Seiten der Künstlerinnen und Künstler nicht so einfach zusammengesehen wurden in den letzten 30 Jahren.
Es sind in der Tat höchst unterschiedliche, ja unversöhnliche Positionen, die diese Ausstellung vereint. Das liegt in der Natur der Sache, denn die Auswahl der 300 Werke fokussiert jene Jahre vor und nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, die bei den Künstlerinnen und Künstlern absolut unterschiedliche Erwartungen und auch Verunsicherungen auslösten. Manche empfanden die sich abzeichnende Auflösung der DDR als Drohung, ja als chaotischen Zustand, als Niedergang des sozialistischen Projekts, andere wiederum zwischenzeitlich als große Verheißung. Während Willi Sitte 1990 in einem großformatigen Gemälde die muskulösen Körper seiner einstigen heroischen Arbeiterkolonnen wutentbrannt kopfunter in den Erdboden rammt und ihnen so die Feigheit vor dem Klassenfeind vorwirft, entwickelt das Werk des Leipziger Malers Arno Rink plötzlich einen ungeahnten Schub expressiver Kraft. Wohin, lautet 1987 der lakonische Titel eines symbolgeladenen Gemäldes von Petra Fleming, das ein verbarrikadiertes Haus am Ende einer kahlen Straße zeigt. Davor weist ein einsames Straßenschild nach links und rechts ins Leere. Nicht ohne Sarkasmus auch Wolfgang Smüs mächtige Allegorie »Großes Stadtbad« mit aggressiv gelbem Hintergrund, das schon 1986 die Badenden als wild gestikulierende Meute aus um ihr Leben kämpfenden Ertrinkenden und eben eleganten Mitschwimmern zeigt. Viele der hier gezeigten Künstlerinnen und Künstler waren nach der Wende unmittelbar vom Verlust ihres Rezeptionsraumes betroffen. Sie wurden marginalisiert, nur noch wenige Spezialisten kannten ihre Namen. Davon zeugt auch der überwiegende Teil der Leihgaben in dieser Ausstellung. Paul Kaiser.
Die sind eben nicht im Museum. Die sind im Privatbesitz, teilweise bei Freunden, aber auch im Atelierbesitz, im Künstlerbesitz. Und das ist der Prozess, dass man jetzt wegkommt von dieser strukturzentrierten Globalforschung hin zu einer Verschränkung dieser ja ganz wichtigen Strukturkenntnisse mit den Künstlerwerken, auch mit den Wandlungen dieser Künstler, die sie in 40 oder sogar in 60 Jahren vollzogen haben.
Einig sind sich die beiden Kuratoren Paul Kaiser und Christoph Tannert, dass die bis heute anhaltenden Diskussionen um die Kunst in Ostdeutschland eine, Zitat, Stellvertreterdebatte für die Problemlagen der Wiedervereinigung ist. Und das Verdienst der Ausstellung besteht hier weniger in der Präsentation an sich als in der Nachhaltigkeit der Forschungsarbeit, die sie anstoßen und anmahnen will. Alfred Weidinger, der in einem Jahr schon wieder scheidende Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig und jeglicher identitären Parteinahme unverdächtig, unterstreicht diesen dringenden Appell angesichts der dürren Quellenlage, die die Recherchen zu den Künstlern dieser Ausstellung ungeahnt erschwert habe. Ein Armutszeugnis für die Forschung in Deutschland.
Von 90 oder vielleicht sogar 95% von den Künstlerinnen und Künstlern in dieser Ausstellung gibt es einfach nichts. Es gibt vielleicht 2, 3 Ausstellungskataloge, aber das war's dann schon. Und das ist etwas, was mich so überrascht, der halt aus dem Ausland kommt. Ich kenne das natürlich jetzt rein aus der österreichischen Perspektive sehr, sehr gut und ich sage Ihnen, das wäre in Österreich nicht denkbar.
Weidinger kündigt dann auch ein Projekt mit fortlaufenden Atelierbesuchen bei ostdeutschen Künstlerinnen und Künstlern der Wendegeneration an, die in Dokumentationen und einem Podcast mit Interviews festgehalten werden sollen. Und die Zusammenarbeit mit den beiden einstigen Kontrahenten Tannert und Kaiser scheint so gut gelaufen zu sein, dass Weidinger bereits weitere Projekte mit ihnen plant.
Carsten Probst über die Ausstellung Point of No Return. Bis Anfang November ist sie im Leipziger Museum der Bildenden Künste zu sehen. Hitzerekord folgt in diesen Tagen auf Hitzerekord. Und die hohen Temperaturen heizen auch die Debatte um eine CO2-Steuer wieder an, zum Erreichen der deutschen Klimaschutzziele. Anfang dieser Woche war dazu im Deutschlandfunk der Umweltökonom Nico Pech von der Uni Siegen zu hören. Er zählte unter anderem auf, was er für Klimasünden hält.
Wenn wir beispielsweise heute eine Nachrichtensendung einschalten, dann ist die erste Meldung oft, wir haben Wohnraummangel. Und es wird dann behauptet, wir müssten noch mehr Wohngebiete erschließen. Dabei weiß jedes Kind, dass jeder Quadratmeter Wohnraum, den wir neu erschließen, eine ökologische Katastrophe ist.
An eben jenem Montag, an dem Nico Pech das Neubauen als ökologische Katastrophe bezeichnete, veröffentlichte das Institut der Deutschen Wirtschaft eine Studie, auch zum Bauen. Das Ergebnis dort lautet aber mehr bauen und zwar in den großen Städten. Die versagen nämlich dabei, den benötigten Wohnraum in ihren Zentren zu schaffen. Bauen also um jeden Preis? Diesem wirtschaftlichen Blick auf die Sache begegnet jetzt Beatrix Novi mit anderen Perspektiven. Schließlich, so sagt sie, ginge es auf dem Wohnungsmarkt ja nicht um Trockenmilch oder Gemüse, sondern um Gebäude, also um unsere Umwelt.
Es ist gar nicht so lange her, da ging dieses Gespenst um in Deutschland. Geburtenrückgang, abwandernde Stadtbewohner, Leerstand, Schrumpfung. Abrissbirnen schwebten vor allem über ostdeutschen Plattenbauten. Sogar liebevoll renovierten Gründerzeithäusern drohte in schönen, aber zu stillen Städten Dezimierung. Heute ist das Wort Schrumpfung, wiewohl mancherorts durchaus noch Realität, praktisch vergessen. Fürs Erste, für jetzt und hier gilt: Es kann gar nicht genug gebaut werden in den Ballungsräumen, denn die Mieten müssen runter. Wer heute seine vor 20 Jahren gemietete Bleibe in einem quirligen, also gefährlich attraktiven Stadtteil räumen muss, findet sich mit Glück im bezahlbaren 12. Stockwerk am Rand eines weniger quirligen Viertels wieder. Immerhin, dem Vernehmen nach, trifft man da unter neuen Nachbarn schon mal auf Leidensgenossen aus dem alten Kiez. Das alles müsste nicht sein, wenn es mit dem Neubau zügiger voranginge, mahnt die jetzt vorgestellte Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft. Die Zahlen sind aktuell, die Botschaft grassiert seit Jahren. Mehr Wohnungen sind das probate Mittel gegen Wohnungsknappheit und hohe Mieten. Das leuchtet ein, heißt jedoch keineswegs, dass mehr Bauvolumen automatisch Notstände lindert. Bekanntlich lockt der in großen Städten auf jedem Quadratmeter lastende Renditedruck nicht nur brave Bauherren und Frauen, sondern Investoren, deren Motive mit dem örtlichen Bedarf meist wenig zu tun haben. Außer wenn es darum geht, den kollektiv erzeugten Mehrwert wie U-Bahn, Kindergärten und Parks abzusahnen. Würde exzessive Bautätigkeit per se die Immobilienpreise senken, dann müssten New York und London Paradiese für Mieter und für mittelständische Häuslekäufer sein. Vorsicht ist also geboten, wenn das Mantra »Bauen, bauen, bauen« gesungen wird. Und da handelt es sich nicht nur darum, mit wem und für wen. Es geht auch um Ökologie und es geht um Baukultur. Wie sieht es aus? Müssen es die gähnenden, leblosen Zeilen städtischer, aber keineswegs urbaner Neubaugebiete sein, die man überall sieht, etliche architektonisch durchaus gelungen, aber es ist nicht nur die Patina, die fehlt. Man könnte meinen, in den Schrebergärten, die ihnen haben weichen müssen, sei mehr los gewesen. Und auf die Gefahr hin, dass der Hinweis auf das große Vorbild Wien schon langweilig wird, dort, im komplett neuen Viertel Seestadt Aspern, entstand kleinteiliges Gewerbe, öffentlich subventioniert, von vornherein mit. Mehr geförderter Wohnbau, Bauvergabe nach Qualität, statt dem höchsten Gebot. Es gibt schon jetzt viele Möglichkeiten, auch in deutschen Kommunen nicht einfach mehr, sondern intelligenter und besser zu bauen. Aber für den vielbeschworenen urbanen Mix, Wohnen, Arbeit, Leben, Gewerbe, braucht es Voraussetzungen neuer Art. Mit ihrer Düsseldorfer Erklärung haben im Frühjahr die Architekten Christoph Meckler und Wolfgang Sonne detaillierte Änderungen für das Planungsrecht vorgeschlagen, das einst in bester Absicht Wohnen und Gewerbe tendenziell unvereinbar gemacht hat. Unterstützt wurden sie dabei von vielen Regularien geplagten Planern und Bauamtsleitern. Etwas mehr Regulierung möchte man sich für ländliche Gegenden wünschen. Fast in allen Regionen Deutschlands, rechnet die Studie vor, entsteht ein Überangebot an Wohnungen. Nichts scheint Bürgermeisterinnen und Bürgermeister davon abhalten zu können, Bauland auszuweisen und Infrastruktur zu liefern, um die Schäfchen in den Ortsgrenzen zu halten. Nach wie vor also veröden Ortskerne, allenfalls gerettet von Wochenendstädtern, während die oft luxuriös freistehenden Eigenheime und Traumvillen immer weitere Kreise ums Dorf ziehen, gepflegte Suburbs auf versiegelten Böden bildend. Immerhin dürfte es im sogenannten ländlichen Raum bis auf Weiteres keine Wohnungsnot geben.
Ja, so kann man es auch sehen. Das waren Anmerkungen von Beatrix Novi zur neuen Studie des Institutes der Deutschen Wirtschaft. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt, wie so oft im Leben, um Streitigkeiten.
Zunächst in den USA. Anfang der Woche haben wir darüber berichtet, dass Künstlerinnen und Künstler die Whitney Biennale in New York boykottieren. Sie protestieren damit gegen die Mitgliedschaft des Industriellen Warren Canders im Vorstand des Whitney Museums. Dessen Unternehmen Safariland stellt unter anderem Tränengas her, das an der Grenze zu Mexiko gegen Migranten eingesetzt werde. Heute ist Warren Canders aus dem Vorstand zurückgetreten. Er wolle keine Rolle im Niedergang eines Museums spielen, sagte er. Zurückgetreten sind die Hohenzollern nicht, aber man hat sie abgesetzt 1918 und da stellt sich schon seit längerem die Frage, was bedeutet das eigentlich für all das, was Herrscherhäusern so gehört? Gestern sind Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und der Familie Hohenzollern über die Rückgabe von Kunstwerken an die ehemalige Adelsdynastie vorerst ohne Erfolg zu Ende gegangen. Deshalb will das Land Brandenburg nun ein Gerichtsverfahren gegen die Familie fortsetzen. Geklärt werden soll damit, ob eine Rückgabe von Kunstgegenständen und ein Wohnrecht im Schloss Cäcilienhof, beides fordert neben finanzieller Entschädigung die Familie Hohenzollern, dieser überhaupt rechtlich zustehen. Sollte das Gericht feststellen, dass die Hohenzollern dem Naziregime Vorschub geleistet haben, dann gäbe es keinerlei Anrecht auf Entschädigung für Enteignung. Wolfgang Thierse, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, wies heute im Deutschlandfunk darauf hin, dass es außer rechtlichen auch moralische Maßstäbe gebe.
Dass wir diesen Streit haben, ist die Folge einer, wie soll ich das nennen, inkonsequenten Revolution von 1918. Ich erinnere mich daran, dass die Empörung meines Vaters über Jahrzehnte angehalten hat und man sich doch auch jetzt angesichts der offensichtlich komplizierteren Rechtslage schlicht danach fragen darf, woher kommen eigentlich diese Reichtümer der Hohenzollern? Wer hat sie denn finanziert? Es waren doch die preußischen Untertanen, die deutschen Staatsbürger. Und jetzt sollen sie nochmal zur Kasse gebeten werden. Also die Rechtsfrage ist das eine und die Frage nach politisch-moralischer Gerechtigkeit ist eine ganz andere.
Soweit Wolfgang Thierse zur Rückgabeforderung der Familie Hohenzollern.
Und soweit Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Causa Hohenzollern ist auch gleich Thema in den Informationen am Abend. Außerdem informieren Sie die Kollegen über Tag 1 der Regierung Johnson in Großbritannien. Das war Kultur heute an diesem Donnerstag mit Marja Elmenreich am Mikrofon.